Deutschland noch eine brutal niedrige Elektrifizierungsquote von gerade mal 20%. Sogar die USA haben eine höhere Elektrifizierungsquote als Deutschland. Abgesehen mal von Japan oder China oder sowas. Ne? Und wir hängen total an fossiler Energie. Und wenn wir diese Elektrifizierung voranbringen wollen, was müssen wir machen? Netze bauen. Viele der Anlagen, die bei uns kommen, ein Industriebetrieb, der ran will, ein Krankenhaus, eine Behörde und ein Speicherbetreiber und ein EE-Einspeiser. Ne? So, wonach soll ich jetzt entscheiden? Das Krankenhaus muss jetzt leider 10 Jahre warten, weil da hat ein Speicher zu. Da bin ich ja politisch tot. Da ist eben der Redispatch-Vorbehalt ein Baustein, der gedacht war, der war bisher, sagen wir mal, ich nenne das mal etwas bösartig, ein netzoptimierter Redispatch-Vorbehalt ist, so wie er formuliert ist. Und ich würde mir wünschen, dass wir einen systemoptimierenden Blick haben. Die 3% sind zu niedrig. 3% ist eigentlich effektiver Redispatch. Das ist für das System gut. Also das ist die günstige Variante. Also muss die Schwelle hoch. Und dazwischen bewegt sich das Thema, dass wir eben schauen müssen, dass wir nicht jetzt plötzlich sagen, die Flut von Speicheranträgen ist schlecht, sondern ich muss schauen, dass ich sie gut ins System integriere und dann eben daraus eben diesen Vorteil, den sie wirklich fürs System bringen, gut in Nutzung bringe.
Guten Tag und willkommen zum PV Magazine Podcast. Wir haben heute den dritten Teil unserer Reihe Stimmen der Energiewende. Ich bin Michael Fuß, Chefredakteur von PV Magazine, und die Reihe moderiere ich ja zusammen mit Stefan Müller, CEO von Enerpark. Hallo Stefan.
Hallo Michael.
Ja, das ist die dritte Folge dieser Reihe, in der laden wir Menschen ein, die die Energiewende an entscheidender Stelle prägen, die mitbestimmen, wie es jetzt weitergeht. Es gibt ja gerade viele Sachen zu tun. Und ein Ort, wo besonders viel zu tun ist und der auch ein zentraler Ort ist, wo sich die Energiewende entscheidet, sind die Stromnetze. Das ist ganz entscheidend, dass die stabil sind, egal ob man jetzt fossile Kraftwerke hat, Photovoltaikanlagen, Windkraftanlagen, ob man Batteriespeicher anschließt oder eben Industrie- und Gewerbebetriebe. Und ohne Netzanschluss geht da gar nichts. Unser heutiger Gast ist Vorstandsvorsitzender eines der größten regionalen Energieunternehmen in Deutschland. Der kennt die Probleme besonders gut, weil es ist ein integriertes Unternehmen. Er vereint unter einem Dach sowohl die Erzeugung als auch den Vertrieb, als auch den Netzbetrieb. Ist einer der größten deutschen Verteilnetzbetreiber. Stefan Dohler. Stefan Dohler ist 2018 EWE-Vorstandsvorsitzender geworden und ist erst kürzlich auf dem BDEW-Kongress als Präsident bestätigt worden, als Verbandspräsident. Hallo, Herr Dohler.
Hallo, moin, sage ich da mal für den Oldenburger Teil.
Damit kann ich umgehen als Hamburger.
In Hamburger sagen wir moin, moin. Ne? Genau, in Oldenburg sagen wir nur einmal, moin. Wir machen es noch ein bisschen knapper.
Ja, auf LinkedIn bezeichnen Sie sich ja als Energieenthusiast. Was verstehen Sie darunter? Was bedeutet das?
Dass ich morgens gerne aufstehe und mich freue, dass ich so einen coolen Job habe. Es macht Spaß, im Energiebereich zu sein, bin ich jetzt schon sehr lange. Und ich habe das Gefühl, wir können da gerade in der Branche einen wertvollen Beitrag zu dem leisten, was einfach ansteht, was auch Verantwortung heißt, was neben dem Thema Sicherheit auch das Thema Klimaschutz, Nachhaltigkeit anbelangt. Und es betrifft wirklich jeden Menschen in unserem Land. Und ich finde, da Verantwortung tragen zu dürfen, ist ein Geschenk. Es ist manchmal anstrengend, aber es macht mir megamäßig Spaß.
Nicht zu viel Kopfzerbrechen im Moment?
Nö, ich kann das gut ab. Ich bin ja mal irgendwann zur See gefahren, habe da gut gelernt. Abends, weil man da ja auf seinem Arbeitsplatz quasi 5 Monate eingesperrt ist, abends mal die Werkzeugkiste zuzumachen und sich dann seine Inseln zu suchen und morgens wieder aufzuklappen und dann wieder loszulegen.
In den Nullerjahren war es ja noch nicht, ich sag mal, Mainstream, dass man daran geglaubt hat, dass man die Energieversorgung zu 100% aus erneuerbaren Quellen gestalten kann. Glauben Sie jetzt daran und seit wann?
Tatsächlich bin ich ja als Ingenieur eher von der technischen Ecke und weiß, dass es eben viele Möglichkeiten gibt, eine Energieversorgung hinzustellen. Es war früher sehr stark natürlich auf der Ressourcenfrage aufsetzend und auf der Versorgungssicherheitsfrage und damit auch auf der Kostenfrage. Tatsächlich ist das Thema, glaube ich, Bedeutung des Klimawandels in den Nullerjahren wirklich nochmal deutlich, deutlich mehr in Fahrt gekommen. Und darüber haben große Unternehmen lange, lange, und ich sage immer ein bisschen scherzhaft, ich war lange auf der dunklen Seite der Macht, weil ich mich mit Braunkohle, Kernkraft und so weiter beschäftigt habe. Das ist aber ein bisschen scherzhaft gemeint. Und tatsächlich hat es auch in Unternehmen, in großen Unternehmen lange gedauert, diesen Switch hinzubekommen. Aber spätestens mit dem Thema Einführung des ETS, also des Emissionshandels, war dann auch klar, CO2-Ausstoß hat einen Preis, muss einen Preis haben, weil es auch eine Wirkung hat, das CO2. Und spätestens damit ist, glaube ich, klar, dass wir einen Pfad haben. Den muss ich dann rational wieder umsetzen, nicht ideologisch umsetzen. Da haben wir, glaube ich, viel Zeit verloren über Grabenkämpfe, die zum Glück nach meiner Wahrnehmung vorbei sind. Und jetzt ist es für mich absolut plausibel, dass wir eine nachhaltige, klimaneutrale Energieversorgung für Deutschland hinstellen können, für Europa auch. Noch einen weiten Weg zu gehen haben, aber wir sind jetzt in einer entscheidenden Etappe, wo wir wirklich in den Kipppunkt kommen, nenne ich das mal. Muss ein bisschen aufpassen mit dem Wort Kipppunkt, aber in dem Fall ist es wirklich gerechtfertigt, dass wir jetzt merken, es ist vom Thema der Souveränität Europas, also im Sinne von Abhängigkeiten von Importen, im Sinne der Ökonomie, im Sinne der Innovationsfähigkeit und Wettbewerbsfähigkeiten ein entscheidender Vorteil, wenn man diesen Weg konsequent weitergeht. Mir kann heute keiner eine bessere Alternative nennen und deshalb glaube ich da 100% dran.
Wann war das mit der Einführung des ETS? Wann war ungefähr dieser Switch?
2007, glaube ich, ne? Dass komischerweise manche Unternehmen danach noch Entscheidungen für Kohlekraftwerke getroffen haben, mag der eine oder andere heute anders beurteilen.
Ja, ich kann da vielleicht auch nochmal, wir haben uns ja auch auf dem BDEW eben auch nochmal wieder getroffen. Das ist schon unglaublich, was in den Konferenzen in den letzten Jahren so passiert ist. Also Energiegipfel oder BDEW-Tagung, die waren vor 10 Jahren völlig anders. Und heute ist das Thema Erneuerbar auch gar nicht mehr im Diskurs, sondern es ist einfach da. Und das ist das Schöne auch, ne?
Geht denn für Sie die Energiewende gerade in die richtige Richtung?
Ich glaube, es ist unaufhaltsam, zum Glück, weil Industrie will es, also auch die klassische Industrie will es, auch wenn das immer dieses Argument der Kostenbelastung genannt wird. Die Energieindustrie will es auch. Meiner Auffassung ist auch, dass die absolut große Mehrheit unserer Bevölkerung das will. Am Ende zählt das politische Primat. Und ich finde gut, dass wir jetzt tatsächlich gerade auch nochmal durch die aktuelle Situation, so schlimm die ist jetzt, nach 2 Energiepreisschocks nochmal eine ganz andere Wahrnehmung auch vielleicht in der Öffentlichkeit haben, was es heißt, eben zu 70% von fossilen Energieimporten abhängig zu sein. Deutschland importiert 70% seiner gesamten hier verbrauchten Energie aus dem Ausland, als mehrheitlich fossile Energie. Und jetzt merken wir, was das heißt. Und der Preisschock, den wir gerade erleben an der Tankstelle, der kommt nicht von den Erneuerbaren. Im Gegenteil.
Sie sagen, alle sind gerade dafür. Jetzt
nicht alle, die Mehrheit.
Ich wollte gerade ein Zitat vorlesen vom BDEW-Kongress, wo wir uns ja vor ein paar Tagen getroffen haben. Da war auch der CDU-Fraktionsvorsitzende Jens Spahn. Und er hat, also ich habe es jetzt nicht wörtlich hier, das Zitat, aber er hat gesagt, sinngemäß, Energiewende ist eine Geldverbrennungsmaschine. Haben Sie hinterher nochmal mit ihm gesprochen darüber?
Ist er schnell abgehauen? Nein, also Spaß. was er gesagt hat, so wie ich es gehört und verstanden habe, war vielleicht auch in dem Kontext ein bisschen überspitzt formuliert. Was er gesagt hat, dass er glaubt, dass wir tatsächlich volkswirtschaftlich Vermögen vernichtet haben, indem wir die Kernkraftwerke unter übrigens einer CDU-geführten Regierung vorzeitig abgeschaltet haben und indem wir gut funktionierende Kohlekraftwerke, ich nenne es mal Hamburg, das Beispiel Moorburg, wissen wir, das hat viel Geld gekostet, nagelneue Anlage, die dann sehr, sehr schnell stillgelegt wurde. Das hat er, glaube ich, gemeint, dass man also Vermögen, das man investiert hat, frühzeitig, sagen wir mal, abgeschaltet hat. Das hat er gemeint, den Punkt kann man machen. Die Frage ist immer, was ist die bessere Alternative? Und da teile ich dann nicht seine Einschätzung, aber ich glaube, darauf hat er sich bezogen. Dass erneuerbare Vernichtung von volkswirtschaftlichem Vermögen ist völliger, aus meiner Sicht, wirklich Unsinn. Und ich hätte ihm gerne widersprochen. Er hat auch noch ein paar andere Äußerungen gemacht, wo ich auch anderer Meinung bin. Aber nochmal, ich glaube, er weiß auch, dass wir auf dem Weg unterwegs sind. Fair finde ich, dass er und viele andere aus der Bundesregierung sagen, wir müssen aufpassen, dass wir aber diese Balance aus Bezahlbarkeit, Nachhaltigkeit und Sicherheit immer im Auge halten. Für mich ist immer diese Balance dieser 3 Faktoren ist gleichzusetzen mit Akzeptanz. Wenn ich einen Aspekt vergesse, kippt dieses Dreieck sozusagen irgendwie aus der Balance. Und wenn die Balance kippt, kippt die Akzeptanz. Weil keiner akzeptiert, dass einer dieser 3 Faktoren außer Acht gelassen wird.
Siehst du das genauso?
Naja, ich würde doch mal einen Punkt nehmen. Also volkswirtschaftlich betrachtet mag er recht gehabt haben, was er damit sagt. Und Moorburg ist leider auch ein schlechtes Beispiel, also nur wahr oder ein gutes, wie man es sehen will. Ja. Wobei man, glaube ich, jetzt das ganze Thema Erneuerbar eben schon so ein bisschen anders bewerten muss, weil ein nicht unerheblicher Teil wird von uns, also von der privaten Seite investiert. Natürlich brauchen wir die Netzbetreiber und Verteilnetzbetreiber, ÖNBs, VNBs, nur das kann dann auch funktionieren. Aber ein sehr, sehr großer Teil wird von privater Seite 100% finanziert. Dazu brauchen wir natürlich die Banken, aber da ist die Bundesregierung eigentlich außen vor. Und das geht ja auch so weit, dass wir als Erna Park schon über 40 Übergabestationen haben, die eigentlich gar nicht zu uns gehören sollten. Wir es aber machen, weil das ein Mittel zum Zweck ist. Ne?
Ich will nicht zu lange auf Herrn Spahn rumreiten, aber ich habe da passt ein anderes, was anderes, was er gesagt hat. Ein paar Wochen oder Monate keine Planungssicherheit muss man aushalten.
Ja, das sage ich natürlich als privater Investor, ist schwierig. Ne? Ich bin Unternehmer, wir sind zu dritt Inhaber einer Firma mit 600 Mitarbeitenden. Ich muss jeden Monat einen Betrag X überweisen als Geld. Und wenn ich dann eine Planungsunsicherheit habe, und das haben wir aktuell gerade, Frau Reiche hat gesagt, dass der Terminplan steht und vor der Sommerpause auch das neue EEG kommt und so weiter. Aber das ist die größte Herausforderung auf privater Seite, weil aktuell ist es so, dass wir nur Projekte bauen können, wenn wir eine Bank finden, die es finanziert. Und wenn die Banken keine Terms and Conditions haben, wie man schön sagt, also es gibt keine Regelung, dann machen die gar nichts.
Sie haben ja auch ein Joint Venture, wo Sie Anlagen bauen, Alteriq.
Genau, Alteriq ist ja ein sehr großer Onshore-Windparkbetreiber, jetzt auch mit PV und Batterien, aber immer mehr über Energieparks reden und ja nicht nur über sozusagen Einzeltechnologien, um eben den Netzverknüpfungspunkt gut nutzen zu können. Wichtig ist mir klar tatsächlich, und da muss ich sagen, habe ich, glaube ich, ein eher positives Bild auf das, was ich jetzt auf dem Kongress gehört habe von allen, die dort waren, egal ob es Spahn, Mirsch oder auch Frau Reiche oder Schneider waren, die eigentlich alle nochmal bestätigt haben, wir wollen das Paket in diesem Jahr wirklich komplett einmal in Wirkung bringen und da hat keiner ein Interesse dran. Das kaufe ich denen wirklich ab und ich habe ja viele Gespräche mit Politik, dass da jetzt keiner sitzt, der da irgendwie was raus verzögern will, sondern die wollen das jetzt umsetzen und hoffentlich lassen sie es in dieser Energiethematik und versuchen in diesem schon komplexen Umfeld eine Gesamtlösung hinzubringen und nicht jetzt noch andere Themen damit zu verknüpfen.
Also nicht Rente gegen Energie
ausspielen. Sowas, ja. Und dann bin ich aber zuversichtlich, dass alle auch verstehen, dass wir jetzt Klarheit brauchen. Und zwar beim Strom-VKG, also bei Kraftwerkssicherheitsgesetzgebung, da haben wir nicht nur ein paar Monate schon gewartet. Ne? Da sind wir seit 4 Jahren in der Schleife.
Ja, und dass wir am 1.1.27 ein neues EEG brauchen, das ist jetzt auch nicht überraschend.
So.
Und jetzt hoffen wir mal, ob es vor der Sommerpause noch rauskommt, wäre schön. Dann haben vielleicht die Leute Zeit, ein bisschen zu lesen und auch dann kurz nach der Sommerpause hoffentlich auch zu einer Entscheidung kommen, weil es steht wirklich alles. Wir entwickeln ganz normal weiter. Wir unterhalten uns mit den ganzen Verteilnetzbetreibern, kriegen auch mal Zusagen. Das läuft alles soweit ganz gut, aber die Berge stapeln sich bei den Banken, weil die sagen, wir können nicht entscheiden. Und das ist der erste. Das ist ein hartes Date.
Noch einmal so ein bisschen das allgemeine Bild, bevor wir ein paar Detailthemen gehen. Bei der jetzigen Diskussion, Sie sagen ja auch, wenn ich das richtig, oder Sie haben es geschrieben, ich habe es gelesen, dass man alle Aspekte der Diskussion zusammen betrachten muss. Alle Aspekte des gesamten Systems betrachten muss, alle Aspekte des Systems. Vermissen Sie das im Moment oder denken Sie, dass das gerade passiert? Und welche sind das?
Also es ist immer mal wieder, dass mein Eindruck wirklich ist, dass wir sehr viele Partikularthemen haben, die dann auch über verschiedene Ministerien verteilt sind und über verschiedene Abteilungen. Ne? Natürlich hat das EEG unmittelbar was mit dem Netzpaket zu tun. Hat das Netzpaket was damit zu tun, was die Bundesnetzagentur in ihrem Agnes-Prozess, allgemeine Netzentgeltsystematik Strom, vorhat? Hat das was damit zu tun, was wir im GMOD-G über plötzlich Biogasquote beim Thema Biogas für die Biogasverstromung auslösen, die wiederum im EEG verankert ist? Ja? Also ist alles mit allem verwoben und ich glaube, diesen Blick drauf zu haben, wie diese Wirkzusammenhänge sind, das ist eben genau das, was ich auch in meiner Rolle jetzt als BDW-Präsident, also was der Verband leisten kann, zu sagen, wir können euch zeigen, wie diese Wirkzusammenhänge. Ich sage mal so eine Was-wäre-wenn-Maschine. Ne? Weil Politik sagt, wir wollen was politisch lösen, vorgeben. Aber wie das im Einzelnen in der Verästelung wirkt, das können die gar nicht überschauen. Und da dann zu sagen, Achtung, wir zeigen euch, was passiert, wenn. Und wenn ihr uns sagt, welche Wirkung ihr erzielen wollt, dann können wir euch sagen, wie man es machen kann, dass es auch gut wird, damit es eben auch bankable, finanzierbar bleibt, dass die Rahmenbedingungen passen. Dafür ist dann Industrie und auch so eine Verbände wie der BDEW da.
Ja, ich denke mal, wir gehen mal einen Schritt weiter. Welche Rolle spielen Batteriespeicher in diesem Gesamtbild? Wie würden Sie die einordnen?
Ich mache immer so ein bisschen so einen überspitzten Hinweis. Ich sage, Batteriespeicher können an der richtigen Stelle, richtig eingesetzt, eine extreme Hilfe für das Gesamtsystem sein. Extrem hilfreich. Wir haben eine eigene Tochter, die B-Storage, die eben genau das tut. Und das ist ein absolut wesentlicher Baustein. Und wir sehen ja gerade eine rapide Entwicklung auch tatsächlich in der Nutzung, was gut ist. Batteriespeicher an der falschen Stelle, falsch gefahren, können Tod und Verderben fürs System bringen, sage ich mal überspitzt. Und dazwischen bewegt sich das Thema, dass wir eben schauen müssen, dass wir nicht jetzt plötzlich sagen, die Flut von Speicheranträgen ist schlecht, sondern ich muss schauen, dass ich sie gut ins System integriere und dann eben daraus eben diesen Vorteil, den sie wirklich fürs System bringen, gut in Nutzung bringe. Und diese Balance hinzubekommen, das ist dann schnell wieder so eine ideologische Debatte, aber ich glaube, da muss ein guter Blick sein, dass natürlich die Frage, wo und wo ist er und wie fahre ich den Speicher, betrachtet wird und auch eine Rolle spielen muss in der Frage, bekomme ich dann eben die volle Nutzungsfreiheit oder eben über ein FCA eine etwas eingeschränkte Nutzung, die aber kommerziell wahrscheinlich in den allermeisten Fällen wenig Negativeffekte hat.
Denken die Netzbetreiber, stellen wir halt so ein bisschen fest, immer noch, dass so eine Batterie eine Belastung ist? Oder?
Überhaupt nicht. Die Netzbetreiber sagen sogar, ich möchte gerne eigene Speicher ausschreiben dürfen.
Aber das geht wegen des Unbundlings nicht, ne?
So. Das geht wegen des Unbundlings.
Aber eigentlich aus rein technischer Sicht, ich bin auch Ingenieur, würde ich sagen, ist sehr sinnvoll, weil die Verteilnetzbetreiber wissen ja, wo die Heatmap ist und wie sie aussieht.
Exakt. Also nehmen wir kurz mal EWE Netz als großer Verteilnetzbetreiber. Wir machen fast nur noch FCAs, also flexible Anschlussverträge. Das ist auf freiwilliger Basis, gibt ja noch keine feste Rahmung. Versuchen das auch zu standardisieren. Und wir erleben, dass viele Speicherbetreiber sagen, okay, wenn ich ein FCA mache und habe eine Idee, wo denn meine Einschränkung ist, rechnen sie sich das durch. Die wissen ja sozusagen, ich komme gleich auf ein kleines Beispiel, was das dann bedeutet im kommerziellen Sinne. Statt zu sagen, okay, wenn der Netzbetreiber sagt, wenn du jede Sekunde des Jahres jede Flexibilität in jede Richtung haben willst, dann geht das jetzt nicht. Dann musst du halt ein paar Jahre warten.
Aber wie geht denn das mit den FCAs? Also weil Sie haben gesagt, die sind freiwillig. Mhm. Aber freiwillig sind sie ja nur insofern, dass wenn ich als Entwickler den nicht abschließen würde, würde ich noch viel länger auf den Netzanschluss warten, oder?
Genau.
Das heißt, sind ja nur ein bisschen freiwillig, wenn man mal ehrlich ist.
Freiwillig auf VNB-Seite. Also die können es umsetzen und wir können sagen, ja oder nein.
So ist es. Ja. Also es ist ein Wahlrecht. Ich kann sagen, ich warte, bis das Netz ausgebaut ist. Oder ich kriege sozusagen einen schnellen Anschluss, muss aber Einschränkungen vornehmen. Jetzt kommen wir mal an das Beispiel. Wo ist denn das Problem? Typischerweise habe ich als Netzbetreiber doch ein Problem, wenn ich eine hohe Einspeiseleistung über Erneuerbare habe und dann würde der Speicher auch noch reinpusten. Dann drückt er mir noch mehr Strom ins System und erhöht mein Problem, meine Überspeisung, sage ich jetzt mal. Wenn ich jetzt aber viel Wind im System habe, ist typischerweise der Strompreis niedrig. Was macht der Speicher? Der zieht ja raus. Perfekt, super für den Netzbetreiber. Umgekehrter Fall genauso, wenn ich also zu wenig Leistung habe, Strompreise typischerweise hoch, dann schiebt der Speicher rein, weil er dann kommerziell optimiert. Das ist so, hat ja gar kein Problem. Wir haben nur über diese große Geburtszone das Thema, dass es mal sein kann, dass wir im Norden keinen Wind haben, im Süden ganz viel PV und wir dann eben niedrige Strompreise haben, aber im Norden ein Leistungsloch. Und wenn dann der Speicher zieht, dann belastet er das System.
Wie lösen Sie das
im FCA? Über ein FCA, dass ich sage, in gewissen Stunden darf der Netzbetreiber sagen, jetzt darfst du nur in die oder die Richtung fahren. Und das kann dann der Speicherbetreiber im Vorfeld gut einschätzen, wie viele Stunden, ja, kann man wunderbar auswerten.
Und Sie geben vorher Bescheid, wann die Stunden
sind? Mit einer Vorwarnung, klar, weil der muss ja nominieren. Ne? Und dann sehen wir, dass ganz, ganz viele sagen, das ist für mich kommerziell 2-3% weniger Profit. Aber das ist sehr gut verkraftbar und ich habe dafür viel Tempo. Und der Netzbetreiber sagt, wunderbar, der unterstützt in 99% der Fälle, unterstützt er meinen Netzbetrieb und dann sind wir sofort bei
Sachen. Also ich glaube, wir sind jetzt an so einem Punkt, wo man auch auf technischer Ebene, auf gleichem Niveau spricht. Mhm. Das war vor einem halben Jahr nicht so, oder vor einem Jahr. Da hat man noch so ein bisschen, und dann hieß es immer, ja, ihr Entwickler oder IPP-Besitzer oder Anlagenbesitzer, ihr speist ein, wenn der Preis negativ ist. Dann haben wir gesagt, warum sollen wir es denn tun? Das macht gar keinen Sinn, technisch. Also auch noch nicht mal kommerziell. Also das ist wirklich unsinnig. Und allein durch diese Bedingungen, die uns auch vorgegeben werden, damit können wir sehr, sehr gut leben. Mhm. Ich glaube, die Schwierigkeit bei uns ist dann immer wieder die Vorhersagbarkeit. Und jetzt kommen wir wieder auf die Bankability, auf die Finanzierbarkeit. Mhm. Wenn ich nicht vorher weiß, was in den nächsten 10 Jahren so ungefähr passiert, dann kriege ich sofort bei der Bank einen Abschlag. Mhm. Das ist eigentlich unser Problem. Damit können wir aber auch leben, weil wir beide auch noch nicht wissen, was in 10 Jahren ist. Also
Ich kenne den Markt nicht.
Genau, also das ist, glaube ich, das. Aber damit, glaube ich, können wir leben, gerade wenn man sich auch schon die Renditen von den Speichern anguckt, von Rauschstromspeicher, die sind sehr hoch. Das heißt, es ist auch nicht so wichtig, dass ich weiß, was in 2035 passiert, weil bis dahin ist das Ding schon abgezahlt.
Ich glaube, der Punkt, der so ein bisschen diese negative Konnotation in diese ganze Debatte reingebracht hat, ist vielfach, dass eben sehr viele Anträge gestellt werden, weil der Speicherbetreiber nicht weiß, wo er denn eine Zusage bekommt und dann eben mehrfach Anträge stellt, logischerweise. Klingt erstmal plausibel, ne? Weil er sagt, gut, ich muss ja erstmal schauen, wo ist denn ein freier Netzpunkt? Und jetzt aber dann die Netzbetreiber völlig überlaufen werden. Ne? Ihr kennt die Zahlen alle. E.ON hat jetzt, glaube ich, auf der Veranstaltung 500 Gigawatt nur für E.ON genannt. 500 Gigawatt. Absurd.
Verteilnetz? Oder?
Das ist ja nur 110 kV. Die haben ja keine Übertragungsnetz.
Aber wie gehen Sie damit um? Also haben Sie eine eigene Möglichkeit, der Bewertung der Anträge zu machen? Also
das ist ja genau Teil des Netzpaketes.
Genau, jetzt. Aber haben Sie jetzt schon eine eigene, dass Sie
Stück
sagen?
Ein Stück weit also, ja. Wir haben im Prinzip ja dieses Windhundprinzip noch. Aber wir gehen natürlich eben hin, dass wir jetzt sehr gezielt eben schauen, da wo eben das Thema der vollen Zulassung nicht ist, dass wir eben über FCAs arbeiten. Das ist ein starkes Mittel in der EWE-Netz, in der Wesernetz, also in Bremen, ist ja auch Teil von EWE. Haben wir einen anderen Ansatz, haben wir dieses sogenannte Repartierungsverfahren eingeführt, wie das auch, glaube ich, Berlin und Hamburg haben. Also sprich, wenn ich sage, ich habe an einem Punkt 100 MW freie Leistung und ich habe aber 300 Anträge, also auf 300 MW Anträge, dann ordne ich jedem ein Drittel zu. Du musst erstmal mit einem Drittel klarkommen, bis wir ausgebaut haben. Und dann passiert es manchmal, dass der eine sagt, okay, ein Drittel reicht mir nicht, dann ziehe ich erstmal zurück. Dann wird das auf die anderen beiden verteilt. Also das ist aber alles nur eine Brückenlösung, um dann zu sehen, okay, da ist mehr Bedarf und ich baue aus.
Woran liegt das, dass man das bei dem einen Netzbetreiber so und bei dem anderen so macht? Ich meine, das wird ja eh oft kritisiert, dass das so sehr, sehr kleinteilig unterschiedlich ist in Deutschland. Sie haben jetzt unter einem Dach sogar zwei Netzbetreiber, ganz unterschiedlich.
Genau, weil es eben fairerweise auch sehr spezifische Situationen sind. Wir haben auch als Verteilnetzbetreiber, sagen wir auch, die Regelung, die jetzt in dem Netzpaket für die UNBs ist, also die sogenannte Reifegradverfahren, also wo ich schon gewisse Anforderungen an eine gewisse Projektreife stelle, ist erstmal richtig, würden wir auch machen. Aber wir haben im Verteilnetz oft Situationen, wo wir sehr individuell schauen müssen, wo ist jetzt hier überhaupt mein Problem und welche Art von Flexibilität würde möglich machen, einen Einspeiser oder einen Batteriespeicher reinzunehmen. Und deshalb haben wir auch eigentlich den Vorschlag über den Verband eingespeist, dass wir für die VNBs andere Lösungen brauchen. Beispiel, am Übertragungsnetz hängt selten ein Krankenhaus, gut, ein paar große Batteriespeicher, aber viele der Anlagen, die bei uns kommen, ein Industriebetrieb, der ran will, ein Krankenhaus, eine Behörde und ein Speicherbetreiber und ein EE-Einspeiser, ne? Die wollen alle dran und die wollen einen selben Netzpunkt. So, wonach soll ich jetzt entscheiden? Nach Repartierung oder nach Reifegrad? Da sage ich, das Krankenhaus muss jetzt leider 10 Jahre warten, weil da hat ein Speicher da bin ich ja politisch tot. Das halte ich
und wie
gar nicht
machen
aus.
Sie das an der Stelle?
Im Moment versuchen wir wirklich Lösungen für alle zu finden. Und wie gesagt, bei den Speichern haben wir über das Thema der Netzneutralität oder sogar Dienlichkeit, das ist ja für Speicher auch lukrativ. Da verdient der Speicher noch einen Bonus mit. Eigentlich einen sehr guten Ansatz gefunden, der wirklich auf einer freiwilligen Basis sehr gut funktioniert. Und bei den anderen müssen wir halt im Moment noch wirklich nach einem fairen Verfahren mit umgehen. Da können wir nicht bevorzugen und versuchen natürlich ein Stück weit über den Reifegrad klarzukommen, über Zwischenlösungen. Aber das kocht gerade hoch und ich sage mal, im Nordwesten Deutschlands, da haben wir eben sehr, sehr viel Erneuerbare, in Norddeutschland ja auch. Da sind wir so ein bisschen vor der Welle. Wir merken jetzt, dass diese ganze Diskussion der Netzengpässe, die wir zum Teil ja auf dem Übertragungsnetz hatten, die kaskadiert jetzt runter in die Hoch- und Mittelspannung. Also das wird jetzt demnächst bundesweit immer mehr ein Thema werden, wo wir dann zügig eine gute Lösung brauchen. Von daher dieses viel gescholtene Netzpaket im Sinne des Redispatch-Vorbehalts. Das ist eigentlich der einzige Aspekt, wo wir sagen, so funktioniert es nicht. Aber das, was im Netzpaket angelegt ist, nämlich da Klarheit zu schaffen, auch den Ausbau zu beschleunigen, auch auf dem Verteilnetz. Absolut wichtig und richtig, also ein ganz, ganz wichtiger Baustein.
Vielleicht nochmal zurück, also dieses Windhundprinzip oder besser gesagt, die vielen Anträge sind ja deshalb auch gekommen, weil es für einen Außenstehenden wie uns als Entwickler keine Transparenz gab. Mhm. Also wo sind welche Kapazitäten frei? Und dann haben wir halt durch 100 Anträge gestellt. Mhm. Wie kann man das ändern?
Über
also auf der UNB ist, glaube ich, alles gut. Ne? Ich glaube, das ist relativ sichtbar und transparent. Auf der VNB-Seite, je weiter man runterkommt, wird schwierig, oder?
Genau, also es gibt jetzt verschiedene Urteile, glaube ich. Die Frage, ne, muss ich jetzt sagen, wo noch Luft im Netz ist? Wir versuchen das bei uns über eine Netzampel, ich glaube Bayernwerk hat das auch über eine Netzampel genau. mal transparent gemacht, um eine Transparenz zu schaffen und zu zeigen, Achtung, da gibt es was, Einspeisesteckdosen, zweites Stichwort, dass Netzbetreiber sagen, pass auf, wir sorgen dafür, dass wir gewisse Regionen haben, wo wirklich noch Kapazitäten gezielt ausgebaut werden mit Anschlussleistung und im Speicher, ich sage mal in Anführungszeichen, dem ist ja relativ egal, wo er steht. Bei einer Windmühle ist es anders, da habe ich ein Windvorranggebiet, da kann ich nicht sagen, ich gehe mal ganz woanders hin. Also und da können Netzbetreiber und Entwickler gut zusammenarbeiten, wenn man es ein bisschen klug macht.
Wie sieht denn das aus? Weil ich meine, Sie haben gesagt, es ist ja egal, wo Speicher stehen, aber es gibt ja schon einen, eigentlich doch ein bisschen einen natürlichen Standort. Das ist ja in der Nähe von Photovoltaikanlagen oder vielleicht auch in der Nähe von großen Verbrauchern. Aber ihr baut ja viele Colocation-Anlagen. Da ist ja oft das Problem, dass die Speicher zwar einspeisen dürfen, aber keinen Bezug bekommen, was ja eigentlich volkswirtschaftlich nicht sinnvoll ist, sagen wir mal so. Also man steht der Speicher halt das halbe Jahr einfach rum. Wie sieht das bei Ihnen aus? Geben Sie bei Colocation-Anlagen gerne Bezugsleistung dazu?
Kommt wieder sehr auf die Netzsituation an tatsächlich. Ich nehme jetzt nochmal die Alteric. Ne? Da ist es eben oft so, wenn ich dann als Windparkentwickler sage, ich will ja eigentlich mein Einspeiseprofil glätten. Ne? Wenn ich sage, also rein kommerzielle Optimierung, da sage ich natürlich, ich will ja nicht immer in den billigen Stunden reinschieben, ich möchte das gerne in die Schultern schieben. Ne? So, oder bei PV umgekehrt. Ne? So, und dafür sind natürlich dann Speicher hilfreich, aber dafür müssen die nichts aus dem Netz ziehen. Da reicht es einfach, wenn ich dann das, was ich aus dem Windpark rausnehme, hinterm Zähler, also hinterm Netzverknüpfungspunkt, dann eben optimiert, also kommerziell optimiert ausspeise. Dafür brauche ich keine Bezugsleistung. Das reicht, das ist mein Business Case. Dass ich gerne noch natürlich spielen würde, ja, alles klar. Aber das muss dann eben zum Netz passen. Und da einfach zu sagen, wir wollen alles, jederzeit.
Das ist bei im Solarbereich würde ich es aber nochmal einschränken, weil es ist eben so, also wir haben ja auch viele Batterien im Grünstrombereich durch die Innovationsausschreibung noch gewonnen. Die stehen im Winter still. Ganz einfach, weil ich da irgendwie 4-5 Tage brauche, um die vielleicht aufzuladen. Also um diesen Zappelstrom dann irgendwie aufzufangen, ist im Sommer super, kriegen wir auch hin, das klappt alles. Und das ist, glaube ich, der richtige Weg. Aber im Winter stehen die Dinger einfach still und werden teilweise ausgeschaltet.
Obwohl vielleicht Wind in einem Netzgebiet ist, genau. der gerne eingespeichert werden würde. Also.
Aber da sind wir auch offen. Also es ist schon so, das hat man auch im letzten halben Jahr gemerkt auf der Seite, dass dann doch relativ viele Verteilnetzbetreiber offen sind und auch sagen, ja, jetzt mal wieder, die sprechen noch nicht alle über FCAs, aber sie sprechen über Bedingungen und sagen dazu, bei einer 20 Megawatt PV-Anlage geben wir euch 5 Megawatt auch Bezugsleistung dazu und dann könnt ihr damit spielen, nach unseren Spielregeln. Jo. Das klappt soweit ganz gut. Bei uns ist die größte Schwierigkeit, dass wir haben in Deutschland diese 866 Verteilnetzbetreiber haben und jeder eben anderes Formular, andere Regeln hat, einige Antworten gar nicht, was auch zu juristischen Folgen führt. Ne? Und das ist eigentlich das große Thema für uns. Und deshalb auch immer wieder die Frage, auch jetzt wieder in der Funktion Chef BDW, wie kriegen wir es hin, dass wir da wenigstens die technischen Standards bei allen 866 mal glatt ziehen können. Was ist da so Ihr Wunsch?
Also ich würde mir wünschen, dass wir da schnell auf eine Standardisierung kommen. Wir haben jetzt ja bei dem Thema Redispatch-Vorbehalt, hatten wir ja mit MBW mal jetzt, ist übrigens wieder raus ganz kurz, als EWE, MBW mal einen Vorschlag gemacht, wie man ein standardisiertes Format für Erneuerbare, also jetzt für PV und Wind in dem Fall, findet. Wir versuchen im Verband immer wieder über eine entsprechende Konsultation eine einheitliche Lösung, also eine Standardisierung über den gesamten Verband hinzubekommen, dass wir sagen, da gibt es eben einen Standard. Das ist immer etwas mühsam, aber das ist in dem Fall, glaube ich, auch geboten. Und vielleicht jetzt über das Netzpaket, wenn wir da auch eine Bewegung reinbekommen. E.ON hat ja auch gerade angekündigt auf der Konferenz, dass sie in den nächsten Wochen, Monaten auch einen Standard FCA rausgeben wollen. Das wird helfen, dass wir dann eben, glaube ich, schnell dahin kommen.
Arbeiten Sie jetzt als EWE da auch mit den nachbarschaftlichen VNBs auch zusammen, weil es ja schon eine Industriepolitik ist. Also Herr Liese in Niedersachsen hat natürlich ein ureigenes Interesse, dass das funktioniert. Gibt es da eine Arbeitsgruppe Niedersachsen oder sowas? Oder wie kann ich mir das vorstellen?
Oh, ich bin ja nicht sozusagen direkt fürs Netz verantwortlich. Ja, ich bin mir sicher, dass es einen Austausch gibt. Die Avacon ist ja bei uns der überlagerte Hochspannungsnetzbetreiber. Mit denen sind wir sehr eng im Austausch, weil wir eben gemeinsam die Themen lösen wollen. Die wiederum ja das Verteilnetz auf der Mittelspannung, Niederspannung auch im südlichen Niedersachsen haben. Also von daher ist das eine enge Verzahnung. Und die sind natürlich Teil des E.ON-Konzerns. Also der Weg in Richtung der FCAs, der ist, glaube ich, vorgezeichnet. Dass sich Einzelne vielleicht oder kleinere schwer tun, das mag sein, ist aber tatsächlich, finde ich, auch keine Entschuldigung. Da müssen wir uns als Branche, jetzt mit meinem Hut Verteilnetzbetreiber, auch akzeptieren, dass wir da auf einen Standard kommen.
Ja, es sind halt auch sehr viele Kleine dabei, die auch das technische Know-how vielleicht nicht haben. Mhm. Ist auch nicht schlimm. Wir versuchen das auf Arbeitsebene zu machen, indem wir dann wirklich Mittelspannungspersonen mit unseren Mittelspannungspersonen einfach sich unterhalten lassen und sagen, okay, welche Möglichkeiten gibt es an diesem Netzanschlusspunkt? Und da sind einige technisch auf sehr hohem Niveau und andere eben leider nicht, aber die haben das Personal teilweise auch nicht.
Gibt es eigentlich einen inhaltlichen Grund, warum es so viele Netzbetreiber gibt? Oder ist das
historisch gewachsen?
Müsste die Politik da was tun? Kann man da was tun?
Ach, ich finde das immer eine schwierige Debatte. Ich glaube, wir müssen stark über eine Standardisierung kommen. Teilweise haben wir das auch bei dem Thema jetzt, sagen wir mal, die ganzen Frage, wie Netzanschlüsse und so weiter aussehen müssen. Da sind wir schon immer wieder in der Standardisierung. Zu sagen, ich muss jetzt ordnungspolitisch da reingrätschen und irgendwie x100 Stadtwerke enteignen oder was genau und wer soll das koordinieren, klingt erstmal super. Was wird passieren? Wir hätten erstmal 10 Jahre alles auf den Brettern. Weil nichts passiert, keiner macht was, wer bringt das Geld, wie organisiere ich das? Ob wir uns das jetzt leisten wollen oder sagen, nee, wir haben im Moment die Stadtwerke vor Ort, die Netzbetreiber vor Ort, auch manchmal sehr kleinteilig, okay, aber die kennen jeden Schaltkasten, die kennen ihre Menschen vor Ort, die wissen, was da geht und ihre Kollegen haben auch Ansprechpartner vor Ort. Also wenn deshalb, das so ein großer Konzern wäre, klingt immer erstmal gut.
Ich sag mal Fluch und Segen, sag ich immer.
Ja,
ne?
So,
das, du hast mich auch mal gefragt und dann sage ich immer, ja. Auf der anderen Seite schaffen wir es natürlich als bestehender Player im Markt, den lokalen Bezug herzustellen. Und das ist wieder gut. Also wir wünschen uns nur auf der technischen Seite, dass die BNetzA ein bisschen klarere Linien vorgibt und dass der Schalter immer unten links ist und nicht oben rechts. Weil das ist wirklich anstrengend und das kostet nur Geld.
Bevor wir vielleicht mal das Feld der Batteriespeicher verlassen, würde mich eins noch interessieren. Haben Sie eine Prognose, wann sich die Netzanschlusssituation entspannen wird? Wann wird es?
Nicht in den nächsten 10 Jahren. Also die nächsten 10 Jahre. Nehmen wir jetzt für EWE. Wir haben eine Einspeiseleistung bei uns im Verteilnetz von 8 GW. Wir haben eine maximale Ausspeiseleistung von gut 2 GW, jetzt nur in Niedersachsen der Teil, also zwischen Hamburg und Holland. Wir haben Anträge für Speicher von 32 GW. Das ist auch, das sind nicht also die Großspeicher, sondern es ist eine irre Vielzahl. So, da sieht man schon mal, selbst wenn davon nur x% kommen, ne, und mal abgesehen von Erneuerbaren, wo wir also in die wirklich Hunderttausende gelaufen sind, kommen von mal 20.000, 30.000, jetzt sind wir bei 200.000 und haben weiter Hochlauf, was gut ist für das System. Wir haben ja vorhin über Erneuerbarenausbau gesprochen und auch wirklich Akzeptanz. Aber das müssen wir alles bewältigen. Das ist schon enorm. Und das führt dazu, dass wir gerade, wenn wir über Elektrifizierung reden, wir haben in Deutschland noch eine brutal niedrige Elektrifizierungsquote von gerade mal 20%. Sogar die USA haben eine höhere Elektrifizierungsquote als Deutschland. Abgesehen mal von Japan oder China oder sowas. Ne? Und wir hängen total an fossiler Energie. Und wenn wir diese Elektrifizierung voranbringen wollen, was müssen wir machen? Netze bauen.
Obwohl unser Netz, sage ich ja immer, langweilt sich ja zum größten Zeit.
Das machen wir ja gerade schlau und intelligent mit dem Smart Meter, dass wir erstmal überhaupt wissen, wo ist denn welcher Last auf dem Netz. Und dann können wir das besser nutzen.
Ja, und wenn wir auf einen Netzanschlusspunkt gehen, der wird mit Solar über 20% im Jahr ausgelastet, mit Wind vielleicht nochmal 30, übereinander legen, okay, sind wir schon 50, bauen wir noch einen Speicher hin, sind wir bei 70, 80 und da müssen wir eigentlich hinkommen.
Darf ich mal ganz kurz fragen? Das, was wir immer kritisieren ja auch, ist, reden wir über Netzanschlusspunkt oder reden wir über die einzelnen Verbraucher oder die Einspeise der Händen. Also wenn ich dann jedes Mal sage, ich bewerte die PV-Anlage, den Speicher und vielleicht den Windpark und mache das jeweils einzeln und prüfe dann jeweils, rechne einzeln mein Netz, völliger Blödsinn. Eigentlich brauche ich nur den Netzverknüpfungspunkt und sage, alles was dahinter passiert, ist mir egal. Ich muss als Netzbetreiber nur wissen, was kommt über diesen Punkt in mein Netz. Ja. Und da können wir auch noch besser werden, dass wir wirklich sagen, lass uns den Fokus auf diesen Netzverknüpfungspunkt legen, weil da können Investoren, sind wir ja beide auch, ne, hinterm Verknüpfungspunkt, extrem optimieren und viel Gutes tun. Und ich glaube, das ist auch nochmal so ein Push, den wir
ja, und ich glaube, deshalb sind solche Konferenzen natürlich auch gut und Kongresse, weil wir reden immer über Sektorkopplung, aber wir machen Solar und wir machen Speicher. Und wir unterhalten uns natürlich mit den Windleuten auch, aber das ist schon ein anderes Geschäft. Das Einzige ist, das Elektron ist das Gleiche. So, Und in dem Moment, wo wir jetzt auch Inhaber von Übergabestationen sind und auch auf der technischen Ebene mit ihren Leuten reden, dann kommt man auf einmal an so einen Punkt, weil wir haben uns bis jetzt immer nur Gedanken gemacht, was auf der Erzeugungsseite ist und nicht, was dahinter ist. Und jetzt auf einmal hören wir, okay, das ist komplexer, als wir dachten. Also wir lernen auch dazu.
Bevor wir vielleicht auch zu dem Smart Meter oder Netzausbau kommen, würde ich gerne noch eine Sache, die da besser reinpasst, bringen. Sie haben es schon erwähnt, den Redispatch-Vorbehalt, der gerade im Netzpaket diskutiert wird. Vielleicht erstmal von weg, wie ist denn die Redispatch-Situation bei ihm im EWE-Netzgebiet? Werden da Photovoltaikanlagen viel abgeregelt? Sind sie, ich meine, der Vorschlag im Moment ist ja, dass in allen Regionen, wo im Augenblick mehr als 3% der Erzeugungsleistung abgeregelt wird, in Zukunft man redispatcht, wenn man neue Anlagen baut, nicht mehr entschädigt wird. Gibt es diese Regionen bei Ihnen?
Gibt es, aber wir haben kein PV-Problem im EWE-Netz, weil wir eben relativ wenig PV haben. Wir sind ja eine Windregion, also bei uns kommt es aus dem Wind. Und wenn wir sagen, wir haben ja als EWE-Netz die Mittelspannung, wir haben nicht die Hochspannung. Da, also über unserem Netz liegt ja die Avacon. Dort sind oft große Windparks. Also die haben ein deutlich größeres Redispatch-Thema, als wir das in der Mittelspannung haben, weil wir auch ein hochvermaschtes, ein relativ starkes Mittelspannungsnetz haben. Also wir haben überschaubare Mengen an Redispatch nur. Der allergrößte Teil der Redispatch-Auslösung kommt aus den oberen Spannungsebenen.
Da sagt die Avacon nicht, EWE, ihr müsst jetzt auch abregeln?
Da komme ich gerade zu. Natürlich müssen wir das Signal weitergeben. Wir müssen dann ja abregeln, weil das Problem theoretisch bei uns nicht ist, aber natürlich schieben wir das ja nur durch. Ne? So, und es ist so, dass, glaube ich, vor 2 Jahren noch über 90% der gesamten Redispatch-Auslösemaßnahmen aus dem Übertragungsnetz kamen. Inzwischen ist es weniger als 70%, also mehr als 30% inzwischen kommen aus der Hochspannung. Also wir merken jetzt gerade, das Netz läuft voll, also es kaskadiert runter, dass also immer mehr Engpässe dann eben auf der Hochspannung perspektivisch auf der Mittelspannung liegen. Das meinte ich vorhin mit dieser Welle, die jetzt kommt. Und darum versuchen wir natürlich dagegen anzuarbeiten. Und da ist eben der Redispatch-Vorbehalt ein Baustein, der gedacht war, der war bisher, sagen wir mal, ich nenne das mal etwas bösartig, ein netzoptimierter Redispatch-Vorbehalt ist, so wie er formuliert ist. Und ich würde mir wünschen, dass wir einen systemoptimierenden Blick haben. Und dafür haben wir einen Gegenvorschlag gemacht, wie man den fairen Punkt, der da gemacht wird, so löst, dass es aber auch eine faire Systemoptimierung und nicht eine einseitige Optimierung zugunsten Netz gibt.
Und ganz kurz, wie geht das?
Die Kurzversion ist, wir haben das also jetzt in Rolle EWE mal auch, tatsächlich muss man sagen, aus einer Diskussion mit Frau Reiche heraus mitgenommen, zu sagen, lass uns mal gucken, so integrierte Versorger, die sowohl Erneuerbare investieren, als auch Netze betreiben, wo ist denn sozusagen, was ist denn eine vernünftige Gesamtlösung, die passt? Das haben wir mit EnBW zusammen gemacht, weil die haben im Süden ein viel stärkeres PV-Problem in Anführungszeichen, ja, während wir ja eher stark windgeprägt sind im Norden. So haben wir gesagt, lass uns mal gucken, wie wir darauf gucken würden. Wir haben dann gesagt, es ist richtig, ich brauche irgendein Signal, dass ich an einem sehr überspeisten Netzpunkt, wo ich weiß, die nächsten 2, 3, 5, 6 Jahre ist der vielleicht stark überspeist, dass ich nicht einfach da stumpf meine Anlage hinstelle und sage so, Dankeschön, und immer, wenn ihr nicht könnt, dann kriege ich mein Geld. Ich finde, da muss irgendwas passieren, sonst haben wir irgendwann auch ein Kostenproblem und ein Akzeptanzproblem.
Aber ich höre jetzt auch raus, dass Sonne und Wind ist alles ein bisschen in einen Topf geworfen worden. Das ist jetzt aber klar, dass es getrennt sein muss eigentlich, weil...
Komme ich gleich drauf. Wir haben es versucht, relativ simpel zu machen, aber wir haben erstmal gesagt, wir müssen für beides mitdenken.
So. Ja, nee, das verstanden.
Genau, und dann haben wir gesagt, wir haben dann gesagt, ich will die sehr guten Standorte trotzdem am Leben erhalten. Ich will nicht sehr gute Standorte kaputt machen. Dann haben wir uns gesagt, okay, wir haben dann eine etwas andere, es ist jetzt dann schon im Detail, müssten Sie mal nachlesen, differenziert, was ist ein Auslösekriterium. Wir haben gesagt, die 3% sind zu niedrig. 3% ist eigentlich effektiver Redispatch. Das ist fürs System gut. Also das ist die günstige Variante. Also muss die Schwelle hoch. Ja. Dann haben wir gesagt, es ist wahrscheinlich besser, nicht einfach nur historisch zu gucken, was war im letzten Jahr. Ich muss ja erstmal einen Zeitraum, einen Mittelwert bilden. Wir haben aber gesagt, es könnte sinnvoll sein, nach vorne zu schauen auch, weil der Netzbetreiber kennt ja seine Anträge und seine Zusagen. Das heißt, er muss sagen, ich weiß ja schon, was in den nächsten 2 Jahren wahrscheinlich in meinem Netz passiert, was neu dazukommt. Also er muss eine Prognostik reinnehmen, dann muss aber die Schwelle auch deutlich nach oben gehen. So. Das ist der Part, dem Netzbetreiber eine faire Chance zu geben, wirklich sein Netz zu bewerten. Dann haben wir gesagt, was passiert denn mit dem Entwickler? So wie es heute ist, würden Entwickler, ich habe keine Ahnung, was auf mich zukommt, was mich das kosten kann, und damit sagt die Bank, Dankeschön, auf Wiedersehen. Und wenn ich als Entwickler nicht mal weiß, ob ich meine Vorentwicklungskosten bekomme, fange ich gar nicht erst damit an. Also ich kill schon ganz früh Projektentwicklung. Das geht nicht. Also haben wir gesagt, ich muss eine harte Berechenbarkeit reinbauen. Da haben wir gesagt, wir sagen, es muss eine Deckelung auf der Zeitschiene geben, maximal 5 Jahre. Wenn ich mich trotzdem an den Punkt setze, ich kann immer sagen, ich warte, bis das alles weggebaut ist. Aber wenn ich schneller sein will, habe ich eine Deckelung, maximal 5 Jahre. Wir haben dann gesagt, maximal 200 Volllaststunden pro Jahr bekomme ich keinen Redispatch-Ausgleich. Wenn es mehr Stunden wären, wenn es 300 Stunden wären, kriege ich die restlichen Stunden schon wieder vergütet. Aber die 200, das ist immer mein maximaler Schaden. So, jetzt gucken wir mal ganz bummelig bei Wind. Das sind 200 Volllaststunden, ungefähr 10% mal 5 Jahre. Auf eine Laufzeit von 25 Jahren gerechnet, kann man damit gut kalkulieren, wenn ich einen sehr guten Windstand habe. Ich würde natürlich teurer ins Gebot reingehen. Ein guter Standort kommt vielleicht trotzdem durch. Fair. Berechenbar. Und bei einer PV-Anlage sind die 200 Volllaststunden fairerweise dann 20%. Aber da kam der Punkt, naja, ich habe aber nicht dieses Thema Windvorranggebiete. Ich habe also da etwas mehr fairerweise Flexibilität bei einer PV-Anlage, als ich das im Wind habe, wo ich zwingend in die Vorranggebiete rein muss. Mit einem etwas anderen Kriterium, wann löse ich überhaupt aus. So, und damit haben wir gesagt, hat jeder Investor Klarheit, was der maximale Schaden ist. Und der schöne Nebeneffekt, das ist der Unterschied zum Baukostenzuschuss für Einspeiser, der schöne Nebeneffekt, der dadurch entsteht, ist, wir haben vorhin über die Hybridparks gesprochen. Ich will ja gar nicht in die 200 Stunden reinlaufen. Ich sage nur, das ist mein maximaler Schaden. Den kann ich einkalkulieren, das kann ich den Banken erzählen und kann denen sagen, ich habe aber ein paar gute Ideen, wie ich die minimieren kann. Ich baue eine Hybridisierung rein,
Speicher.
Ich kombiniere mit Speicher, mit PV, mit Wind vielleicht, ich weiß es nicht, an dem Netzpunkt und sage, ich habe eine gute Chance, dass ich nie in die 200 Stunden reinlaufe.
Dann müsste man aber erlauben, dass man im Pre-Dispatch-Fall den Speicher füllen darf. Das ist ja im Augenblick, wenn ich das richtig verstehe, nicht der Fall.
Gut, das haben wir jetzt nicht da reingebaut. Das ist jetzt für mich nochmal ein Detail, aber der Grundgedanke ist ja dann, dass ich sage, ich habe eigentlich als Investor einen Anreiz zu sagen, dass ich gar nicht auf die 200 Stunden laufe. So, und wenn ich das dann sage, das ist ja genau das, was das System braucht. Also ich habe einen doppelten Anreiz geschaffen. Ich habe einmal eine klare Deckelung für den Investor. Der Netzbetreiber sagt, super, aber der Investor hat einen intrinsischen Anreiz, möglichst netzschonende, also netzdienliche, sage ich fast, Systeme hinzubauen, weil er damit seinen Schaden minimieren kann, ne? Also die 200 Stunden unterdrücken kann. Und das mache ich dann ja 25 Jahre, das mache ich ja nicht nur 5 Jahre. So, also fürs System eigentlich genau den richtigen Impuls. Nicht so gute Standorte, die gerade so durchs Loch kommen, sage ich mal jetzt in der Ausschreibung, ja, die fallen dann vielleicht erstmal raus und müssen warten oder woanders hingehen. Und so haben wir gesagt, gute Standorte kommen durch. Ich habe einen Anreiz, kluge Lösungen zu bauen, um die Redispatches zu vermeiden. Fairerweise ist der Kritikpunkt, den wir natürlich in der Diskussion auch mit dem Ministerium hören, ja, wenn ich das so mache, dann zahle ich zwar den Redispatch-Ausgleich nicht. Das Problem ist, der Redispatch selber fällt ja trotzdem in den 200 Stunden an. Also das Ölkraftwerk im Süden muss ich trotzdem bezahlen. Ich zahle nur dem Solari oder dem Windmüller halt seinen Ausgleich nicht, ne?
Also ich denke, vom Ansatz her ist es richtig. Ne? Ich glaube, wenn wir reden, wir mal das Thema Technologie, Wind und Sonne muss evaluiert werden, ist klar, diese 3%, die passt irgendwie nicht. Aus unserer Seite. Und Sie haben sogar eben noch gesagt, die Deckelung über den Zeitfaktor ist, glaube ich, auch wichtig. Der vierte Punkt, den ich immer noch habe, war, weiß ich nicht, wie das umgesetzt werden soll. Wie oft soll denn so eine Bewertung gemacht werden oder kann das überhaupt gemacht werden? Also jedes Jahr setzen dann die 5 ÖNBs zusammen und machen eine Neubewertung dieser Zonen oder wie kann ich mir das vorstellen?
Gute Nachfrage nochmal. Also, wir haben auch bewusst gesagt, es geht nicht um Zonen. Das wäre ja so flächendeckend irgendwelche Gebiete ausweisen. Es geht ums Betriebsmittel. Wir sagen, es kann nicht sein, dass ich plötzlich so ein ganzes Gebiet, so halb Niedersachsen, zack, ist jetzt mal irgendwie Redispatch-Gebiet. Weil mit den 3% wäre ja ganz
Industriepolitik pur, ne?
Mit den 3% wäre ja ganz Deutschland. Letztes Jahr war 3,8%, da wäre ja ganz Deutschland. Funktioniert nicht. Also, da sind wir uns aber auch einig, es muss am Betriebsmittel hängen, also an einem Umspannwerk, um es klar zu machen. Und ich muss für dieses Umspannwerk dann eben vorrechnen als Netzbetreiber, dass hier eben dieses Kriterium erreicht wird, dann deklariere ich es einmal für 5 Jahre und dann ist Schluss. Da kann auch nie wieder sozusagen und auch nicht mit einer Spannungsebenen-Kaskadierung. Ich sage, oh ja, die ersten 5 Jahre sind rum, dann kommt dann der nächste Netzbetreiber und sagt, oh, jetzt hänge ich meine 5 Jahre dran. Das funktioniert nicht. Also es ist wirklich einmal und dann muss ich in den 5 Jahren dort ausbauen. Das ist die Vorgabe und darum haben wir ein zweites Paket damit reingeschrieben in das Papier. Genauso wichtig ist, dass der Netzbetreiber auch in 5 Jahren bauen darf. Oder die Chance hat, in 5 Jahren den Engpass wegzubauen.
Warum sollte er nicht dürfen? Wegen Genehmigung?
Ja, natürlich, oder? Genau. Das ist das Problem. Wir haben eine Beschleunigung bei den UNBs geschafft. Wir haben eine Beschleunigung bei den Einspeisern, also bei den Erneuerbaren geschafft, von dem wir sehr profitieren. Wir merken ja gerade, es läuft ja gerade richtig gut. Ja? Aber die VNBs, die haben teilweise UVPs mit allen möglichen Genehmigungen, mit ganz neuen Baugenehmigungen.
Das heißt UVPs?
Also Umweltverträglichkeitsprüfungen. Relativ aufwendig, wenn sie nur auf eine bestehende Leitungstrasse eine neue Beseilung drauf machen, weil sie einfach mehr Leistung durchbringen wollen, wollen also neue Leiterseile drauflegen, die Masten vielleicht ein bisschen nachschweißen, also nichts Neues bauen, dann brauchen die teilweise bis zu 7 Jahren, damit sie da einfach ein neues Seil drauflegen dürfen. Und dann sagen sie, okay, also ich soll jetzt innerhalb von 3 Jahren ganz viel Erneuerbare ranlassen, die kommen alle, und wenn ich mein Netz nicht schnell genug ausbaue, soll ich eine Strafe bei der Bundesnetzagentur bekommen, weil ich nicht effizient bin. Aber ich habe gar keine Chance.
Ja, das ist unfair. Fatal.
Genau, das ist unfair, zentral.
Weil wir in der Regel auch schneller sind. Wir sind eigentlich immer zügiger und in 5 Jahren ist für uns, also ich weiß, was in den nächsten 2 Jahren bei uns passiert, und das sind die Gigawatts, die wir zubauen werden.
Und wir sind ja auch Netzbetreiber und das EWE. Und ich muss ja eine Chance haben, dagegen zu arbeiten.
Wie könnte man das ändern? Ist das jetzt auch in der Verhandlung? Das ist ja nicht in den Gesetzen drin, die gerade verhandelt werden, oder?
Das ist in dem Netzpaket, ist es zum Teil angelegt, aber da haben wir nochmal nachgelegt. Vielleicht muss es auch noch ein zweites Paket, ein Netzbeschleunigungspaket geben, wo wir also jetzt in dem Fall auch wieder BDEW viele Vorschläge gemacht haben. Und es geht auf Bundes-, Landes- und kommunaler Ebene tatsächlich. Ne? Dass ich Planungskonferenzen mache, dass ich einfach nicht sequenziell diese Stufen durchgehe, sondern dass ich einmal alle zusammenhole, sage, okay, was ist das für ein Vorhaben, was brauchst du dafür? Und dann parallel die Dinge anschiebe und nicht eins nach dem anderen. Dass ich eben Vereinfachungen bei dem Thema UVPs beispielsweise für Änderungsmaßnahmen, eine Änderungsanzeige, zack, Thema gelöst. Da gibt es eine 7-seitige Liste, glaube ich, die ich kenne, mit Vorschlägen, die man machen könnte. Weil sonst fairerweise schreiben wir was Tolles auf, aber lösen das Problem nicht.
Gut, jetzt haben wir was gehört, warum die Netzbetreiber vielleicht wollen, aber nicht können. Bei uns in der, ich sag's mal, in der Solarbranche, da hört man ja öfter eher den Vorwurf, dass im Augenblick die Politik Druck auf die Erneuerbaren ausüben will, aber eigentlich sehr wenig Druck auf die Netzbetreiber ausüben will. Haben wir auch auf dem BDW-Kongress ein bisschen wieder gehört. Die Katharina Reiche, die Bundeswirtschaftsministerin, hat ja sehr mehrmals betont, wie viel die Netzbetreiber in den letzten Jahren, also jetzt nicht E-Netze im Speziellen, sondern bundesweit getan hätten, ausgebaut hätten. Wie sehen Sie das? Braucht es noch etwas, kann jetzt Druck oder können auch Anreize sein für die Netzbetreiber, um schneller auszubauen oder vielleicht auch zu digitalisieren? Es ist ja nicht, muss ja nicht alles mit Leitungen passieren.
Das passiert alles. Also ich kann es für EWE sagen, wir haben im Netz die Investitionen ins Stromnetz mehr als verdreifacht in den letzten 6 Jahren. Verdreifacht. Das ist echt viel. Also wir müssen jedes Jahr investieren wir das Dreifache, und das ist dreimal so viel planen, bauen, in Betrieb nehmen und so weiter. Das ist echt richtig viel, was wir da reinlegen. Wir gehen in die Digitalisierung, regelbare Ortsnetztrafos, Smart Meter Rollout. Wir bauen jede Woche 2000 Smart Meter ein. Ja, also das ist jetzt nicht so, dass wir irgendwie da auf dem Baum sitzen, sondern wir sind brutal dabei, und das geht allen Kollegen sozusagen in der Branche so, dass wir eine Verdopplung, mindestens eine Verdopplung, teilweise verdreifachen oder mehr in Stromnetzausbau haben. Und trotzdem reicht es nicht, weil wir dieser immensen Flut von Themen gegenüberstehen. Dann haben wir eine große Flut an Regulierung. Wir kriegen alle halbe Jahre sogenannte Formatwechsel von der Bundesnetzagentur, wo wir plötzlich ganz neue Marktrollen ausbringen, wo wir uns die Beine brechen mit diesem tollen 24-Stunden-Lieferantenwechsel. Ein brutales Thema, wo plötzlich aus 3 Kommunikationsplayern 8 werden.
Da kommt ja jetzt noch eins dazu. Ja, wenn die Kleinanlagen die Direktvermarktung sollen, dann haben sie da noch ein Thema.
Ja, okay, aber das ist was schon... Und so weiter. Und dann, also, es ist schon echt viel, was man da drauf lädt. Und dann kommt die Bundesnetzagentur, hat ihren Agnes-Prozess, hat ihren Nest-Prozess, wo sie sagt: Ja, wir machen das alles einfacher und ausgleichend. Am Ende ist es aber eine höhere Kostenbelastung, also ein höherer Kostendruck auf die Netzbetreiber, die dann also mit weniger Rendite am besten noch mehr abliefern sollen, wo dann der Investor auch sagt: Moment mal, das macht irgendwie keinen Spaß gerade.
Aber vielleicht könntest du uns da ganz kurz noch erklären. Man hört ja immer, es gibt eine zugesicherte Rendite für Netzbetreiber.
Genau, aber die muss ja so sein, dass sie im Markt attraktiv ist. Ich kann ja, gehe ich mal kurz, EWE-Chef, ich bin EWE-Chef. Ich könnte ja sagen, okay, will ich mein Geld in Netze legen, in Erneuerbare, in Wasserstoff, in Müllverbrennung, egal was. Ne? Ich habe ja viele Möglichkeiten. Ich habe mehr Ideen als Geld. So, die Investition in Netze hat wenig Risiko. Aber sie ist schon auf einem Niveau, wo ich sage, sie muss ja trotzdem Spaß machen. Und wenn dann die Rendite, die da immer steht, Klingt zwar gut, aber über eine Anreizregulierung nicht gottgegeben ist, sondern die kann auch deutlich niedriger ausfallen, wenn ich nicht im Sinne der Netzagentur effizient bin. Und das ist gerade eine intensive Diskussion, weil wir im internationalen Vergleich keine attraktiven Renditen in Deutschland haben. Das ist Fakt.
Das heißt aber, wie geht das? Das heißt, Sie haben diese zugesicherte Rendite, aber müssen bei der Bundesnetzagentur irgendwas darlegen, damit Sie die dann auch hinterher wirklich bekommen, in dem Sinne, dass Sie die Netzgebühren entsprechend erhöhen können.
Genau, wir haben eine sogenannte Anreizregulierung seit 2005. Das heißt, die Netzbetreiber müssen regelmäßig nachweisen, also alle 5 Jahre gibt es so eine sogenannte Regulierungsperiode, gibt es einen großen Benchmark über die dann große Masse der Unternehmen, ist ja leicht auch machbar, ist in dem Falle gut, so viele zu haben. Wer ist wie effizient? Bin ich 100% effizient, kriege ich diese Rendite, mal jetzt theoretisch, bin ich 90%, kriege ich einen Abschlag. Ja? Und da gibt es große Unterschiede und da schraubt die Bundesnetzagentur dran. Wir haben so einen sogenannten allgemeinen Produktivitätsfaktor. Man sagt, seit 2005 muss der Netzbetreiber einen höheren Produktivitätsfortschritt leisten als die allgemeine Branche. Nach dem Motto, ihr müsst ja was nachholen. Seid jetzt mittlerweile 20 Jahren und gleichzeitig sollen wir die Netze 3-mal so groß ausbauen.
Das heißt, es gibt genug Anreize für Netzbetreiber im Moment.
Es gibt im Moment schon viel Druck und man muss eben schauen, dass der Druck auf die Rendite zusammenpasst mit dem Anspruch, alles schneller und noch mehr zu machen.
Kommen wir so ein bisschen zu EWE nochmal, Rendite. Ja. Ich glaube, das ist nochmal ein guter Punkt für so ein weiteres Thema. Bei Ihnen ist der Investmentfonds Ardian eingestiegen. Mhm. Wie ist das passiert? Nur mal Interesse halber. Weil also erstmal irgendwie würde man auch sagen, warum investiert so ein großer Infrastrukturfonds in einen Verteilnetzbetreiber?
Also er hat nicht in den Verteilnetzbetreiber investiert, sondern in die EWE AG. Wir sind ja sehr breit aufgestellt. Also wir haben in Summe mittlerweile 11.000 Mitarbeitende, haben 6 große Wachstumsfelder. Eins davon sind die Netze. Also wir haben andere Felder eben, im Vertrieb sind wir unterwegs, bei Wasserstoff sind wir, bei Erneuerbaren, bei Mobilität sind wir unterwegs. Wir haben die SWB, also als großen Stadtversorger eben auch mit Fernwärme sehr viel, also das ganze Thema Wärme. Also wir sind sehr breit, das war glaube ich der Punkt und tatsächlich ist es so, dass vorher die EMBW 26% Anteilseigner bei der EWE war. Die sind rausgegangen, da gab es eine Veränderung in der Ausrichtung. Und dann war die Frage, dass die kommunale Seite, wir sind ja 74% kommunales Eigentum, also klare Mehrheit ist im kommunalen Besitz. Ich sage immer gern 17 und 4, also 17 Landkreise, 4 Städte sind die Eigentümer. Also am Ende die Menschen in der Region sind Eigentümer der EWE. Und die haben gesagt, wir wollen schon wieder einen privaten Investor haben, damit der uns ein bisschen, ich sag mal in Anführungszeichen, hilft dabei, kommerziell klug auch das Unternehmen mit zu steuern. Die Versuchung, wenn man 100% kommunal oder ist ja schon mal da, vielleicht den kommerziellen Blick oder sich politisch unter Druck setzen zu lassen. Und das, finde ich, tut dem Unternehmen gut, weil natürlich hat die Mehrheit der Kommunalen eine klare Idee, was EWE sein soll. Die geben die Strategie grundsätzlich vor, aber mit einem Blick auf Profitabilität.
Ja, eigentlich spannend. Wie gehen Sie damit um? Sie haben ja dann irgendwie am Montag ein Gespräch mit dem Bürgermeister in Oldenburg, dann vielleicht noch mit Herrn Spahn, dann mit der Avacom und dann auf einmal einen Tag später kommt Ardian und will mit Ihnen über KPIs und Entwicklungsziele reden.
Kein Problem.
Ist aber spannend, kann ich mir vorstellen.
Ja, das kriegen wir. Also wichtig ist, dass man eine klare Strategie hat. Ardian möchte natürlich Geld anlegen. Die haben ja ganz viel Pensionsgelder und. Also die wollen auch eine sichere, wesentlich sichere Anlage. Die kommunale Seite eben sagt auch, wir wollen auf jeden Fall ein Investment Grade Rating halten. Also wir wollen eine ganz solide Finanzpolitik bei EWE. So, und das teilt Ardian genauso. Ja, und dass wir natürlich am Ende Geld verdienen müssen, weil ohne Rendite und ohne Profite kann ich nicht investieren. Wir haben typischerweise bei EWE so 500 bis 600 Millionen Investitionsniveau gehabt, über lange, lange Jahrzehnte. Wir sind jetzt auf einem Niveau, dass wir letztes Jahr 1,7 Milliarden investiert haben, gehen dieses Jahr so auf Größenordnung 2 Milliarden und wollen in die nächsten 10 Jahre mit einer Durchschnittsinvestitionsrate von 1,6 Milliarden gehen. Also wir haben unsere Investitionsleistung verdreifacht. Das kann ich aber nur, wenn ich Cashflow generiere, wenn ich Gewinne habe, die ich dann auch da reinlenken kann. Wir reden gerade über eine Kapitalerhöhung mit unseren beiden Anteilseignern, was auch nicht selbstverständlich ist, um eben unsere Solidität im Sinne Schulden, also Fremdfinanzierung, EK, gut zu balancieren. Sonst können wir uns diesen Weg gar nicht leisten. Oder wir sagen, wir dümpeln vor uns hin und lassen die anderen in die Region kommen und das machen, finde ich jetzt weniger spannend. Und dass wir dann eben beide überzeugen können, dass das rentierlich ist und dass es für die Region eine Stärkung der Region ist. Weil wir eine Energieregion sind und die wollen wir ausbauen. Und am Ende wird eine Region davon profitieren, dass wir eine starke Infrastruktur für Energie haben. Den Case, den kann man gut machen.
Wir müssen auf die Uhr gucken. Ich sag's mal so, hast du noch eine letzte Frage?
Nö, ich glaube dafür nicht, aber es ist spannend. Die haben ja unterschiedliche Doppelrollen. Also nicht nur, dass sie mit unterschiedlichen Menschen aussprechen, die eine sehr andere Sichtweise haben, von sehr starker Regionalpolitik bis, was wir eben schon sagten, ADIAN, Investmentkomitee und so weiter. Und jetzt noch als BDEW-Präsident und auch noch als CEO ist das auch natürlich eine Doppelrolle. Wie gibt es da Überschneidung? Gibt es auch ein Spannungsfeld für Sie?
Also mein Zeitbudget ist das größte Spannungsfeld. Also wie kriege ich sozusagen mein Zeitmanagement gut in den Griff, das funktioniert. Inhaltlich gibt es wenig Spannungen. Es gibt mal Situationen, fairerweise, wo EWE als egoistisch, sage ich mal, eine etwas andere Position vertritt als ein gesamter Verband. Da muss ich immer aufpassen, dass ich das auch sehr klar trenne. Zum Glück gibt es ganz, ganz wenige Punkte, wo das mal der Fall ist. Jetzt hat man bei dem Redispatch-Vorbehalt, wie gesagt, das EWE mit MBW einen Vorschlag gemacht, weil wir da im Verband vielleicht auch zu langsam waren, einen Konsens zu finden. Das geht dann, aber muss man nur ein klares Label drauflegen. Aber vom Inhalt her ist es so, dass das eigentlich gut funktioniert und, ich habe es vorhin gesagt, am Anfang richtig viel Spaß macht.
Das ist doch ein schönes Schlusswort, dass es Ihnen Spaß macht. Uns hat es auch Spaß gemacht, ja, oder würde ich sagen. Vielen, vielen Dank fürs Dasein,
Herr Dula. Vielen Dank für die guten Fragen.
Vielen Dank, Stefan. Ja, das war unser Podcast, der dritte in der Reihe Stimmen der Energiewende mit Stefan Dula, Vorstandsvorsitzender von EWE und Präsident des BDEW und Stefan Müller, CEO von Innerpark. Wenn Ihnen unser Podcast gefallen hat, dann liken Sie den doch auf den entsprechenden Plattformen auf unserer Webseite www.pv-magazine.de. Da können Sie alle unsere Podcasts finden und da können Sie auch unseren täglichen Newsletter abonnieren, der ist umsonst. Und wenn Sie dann noch nicht genug haben, dann können Sie uns auch noch abonnieren. Wir haben vierteljährliche Magazine und wöchentliche PV-Plus-Beiträge auf der Webseite mit mehr Hintergründen und Analysen. Vielen Dank fürs Dabeisein.